Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge frei von der Leber mit dem Speedweek-Autor Toni Schmidt, also meiner Person. Ja, ich hab's euch vorhergesagt bei der letzten Podcast-Folge. Wer wird den Ducati-Werksplatz bekommen? Und jetzt haben wir Gewissheit, es ist Marc Marquez. Marc Marquez. Und ich hatte das Vergnügen, einer der ersten zu sein, die das erfahren haben. Wie ist das bei mir durchgekommen und was ging plötzlich in den entscheidenden Minuten, wo es im Journalismus ja wirklich um alles geht? Ja, wie lief das ab und was für eine Hektik ist daraus entstanden? Ich war für den Montag nach dem Mugello-Test eingeteilt für ein paar Quotes, also Zitate übersetzen von Fahrern. Muss ehrlicherweise sagen, es war ziemlich langweilig, weil es geregnet hat. Es gab noch ein bisschen was von den Rennen zu übersetzen. Und ja, ich hatte dann ein Interview von Romano Albesiano. Das muss so, ja, keine Ahnung, so 16 Uhr gewesen sein. Und ich habe mir das angehört und es gab so eine Stelle, wo Albesiano dann gesagt hat, also wo Albesiano erstmal gefragt wurde, kurz Romano Albesiano ist der Technikdirektor von Aprilia in der MotoGP. Und es gab da die eine Stelle, wo er gefragt wurde, ja, wie ist denn das, Jorge Martin? Würde dem die Aprilia RSGP gut passen? Und da wurde ich schon ein klein wenig stutzig, als ich das gehört habe, wie er nämlich drauf geantwortet hat. Er hat nämlich so gesagt, ja, natürlich, definitiv. Also Jorge wird die RSGP gut passen. Und ich habe so gedacht, Moment, er hat ja wird gesagt. Also natürlich übersetzt wird gut passen. Vielleicht hat er sich versprochen oder so, oder es ist vielleicht schon was in der Mache, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es dann so schnell geht. Ich habe das Interview dann übersetzt und ich bin in einer MotoGP-WhatsApp-Gruppe drin und da schreibt plötzlich einer: Hier, guck mal nach, Aprilia wird in einigen Minuten was Großes verkünden. Und ich habe so gedacht: Fuck. Also, das war mein Gedanke, einfach nur fuck. Das wird gleich heftig werden. Ich wusste nämlich sofort, yo, das wird Jorge Martin sein. Weil du brauchst ja bloß eins und eins zusammenzuzählen. Hier, wie Albesiano schon gesprochen hat, ich wollte gerade in dem Absatz schreiben, den ich für den Artikel vorbereitet habe, dass es sehr wahrscheinlich ist, nach den Aussagen und dem Schmunzler von Albesiano, dass Martin einer der Top-Kandidaten wäre. Und dann habe ich das gesehen und dachte so, Scheiße, was machst denn du jetzt? Ich habe dann mit dem Ivo, also Schützbach, dem Chefredakteur, das geschickt, habe gesagt, hier geht eine Bombe hoch. Und er ruft mich nur so zurück, oder er schreibt mir so: Ich kann mich darum gerade echt nicht kümmern. Ich bin gerade in einem Meeting drinne und habe dafür keine Zeit. Und ich so: Oh fuck, what? Jetzt muss ich das machen. Und so musste ich halt alles zusammenzählen. Ich habe schon angefangen zu schreiben, als er, weil ich wusste, er wird sagen: Hier, du bist sowieso heute irgendwie voll mit Aprilia dran. Dann mach das gleich. Schreib, übersetz, schreib was schnell hin. Wir erarbeiten was Weiteres. Und ich sage euch, ich hatte an dem Tag die Armbanduhr dran. Mir ist der Puls auf 110 hochgeschossen im Sitzen. Liegt vielleicht auch daran, dass ich ein bisschen unsportlich bin, aber es war ein Adrenalinkick. Weil, ich sag mal so, du rechnest einfach nicht damit, plötzlich mitten in so einer Sache drinne zu hängen, die wirklich Ja, eine der größten News ist des Jahres. Weil eigentlich bin ich bloß eingesetzt oder werde ich bloß eingesetzt zum Quote übersetzen, zum Unterstützen und plötzlich fühlst du dich so wie der absolute Macker. Das war auch dann später der meistgelesenste Artikel. Und ich hatte dann den Artikel schon mal grob runtergeschrieben und habe eigentlich jedes Mal Instagram aktualisiert, wann kommt's und dann tatsächlich Massimo Rivola und der Jorge Martin wird reingeleitet von Alice Espargaro in das Büro und Rivola sagt so, jo, das ist unser Nachfolger für Alice Espargaro bei Aprilia. Und du denkst dir nur so, toll dir. Ich hab's euch gesagt, Leute, also toll dir. Das schnell abgeschickt. Ich habe unterdessen, während ich das abgeschickt habe, dann schon den zweiten Artikel angefangen, weil ich fand es einfach wichtig, das auch selbst ein bisschen zu verarbeiten, was an dem Tag passiert ist, weil das war schon, also das hat anders gekickt, muss man sagen. Also da warst du in einem Tunnel und hast dann noch geschrieben für ich habe eine Chronologie geschrieben über die Ereignisse, ne? Dass um 16 Uhr eben das Interview war und man da schon heraushören konnte, dass da was im Busch ist. Dann 17:44 Uhr plötzlich die Meldung von, dass in den nächsten Minuten was Großes kommen wird. 18:02 Uhr dann kam dann die Meldung, jo, Jorge Martin fährt übrigens bei Aprilia. Das musstest du erstmal irgendwie verarbeiten. Und das war schon intensiv. Das muss man einfach mal so klipp und klar sagen. Und geht auch an mir nicht so spurlos dran vorbei. Jetzt muss man natürlich auch nur eins und eins zusammenzählen. Und das wurde anfangs auch kritisiert im Artikel. Aber ich sag mal so ganz ehrlich, ja, kritisieren kann man das, ja, aber die Frage ist, muss man das wirklich, weil es eigentlich sehr offensichtlich war. In dem Artikel habe ich geschrieben, dass auch Marc Marquez damit fix im Ducati-Werksteam ist. Und das gab aber zu dem Zeitpunkt noch keine offizielle Begründung dafür. Also es stand so noch nicht fest, dass da etwas in der Mache wäre oder so. Und ja, da gab es dann einige Kommentare, ja, was für ein Schmarrn, was der da wieder schreibt und du hast doch keine Ahnung, der Marc Marquez, der wechselt definitiv nicht und der Bastianini bleibt und da hatte ich auch so ein paar Zweifel tatsächlich, weil Bastianini eigentlich eine brave Nummer 2 ist bei Ducati im Werksteam, aber ich sag mal so, wenn Marc Marquez jetzt zu Honda zurückkehrt, kann er sich auch gleich ein Karriereende geben. Der Bruch ist, glaube ich, ich glaube, der hat absolut keinen Bock, gerade von da wieder zurückzugehen, weil was der gerade abzaubert auf der Vorjahres-Ducati ist schon aller Ehren wert. Und insofern hat mich das nicht verwundert, dass dann einen Tag später die Meldung kam, Marc Marquez wird wechseln zu Ducati, weil was willst du da groß noch drum rumschleichen? Klar, man hätte jetzt auch sagen können, okay, wir machen jetzt daraus einen Zweikampf Bastianini-Marquez, aber ganz ehrlich, Bastianini ist ein Fahrer, der gut ist, der auch mal für einen Sieg gut ist, aber für einen WM-Titel aktuell nicht. Ja, Punkt. Was will ich da noch mehr sagen? Also Marc Marquez auch im Ducati-Werksteam, meiner Meinung nach auch verdient, hat sich das definitiv verdient. Und freut mich für die Nadia Padovani. Nadia Padovani? Hieß die so, die von Gresini? Ja, Nadia Padovani. Die heißt nicht Nadia Gresini, sondern Padovani. Die Frau von Fausto Gresini, die haben also nicht die Namen übereinstimmen lassen oder übernehmen lassen. Da geht schon wieder ein Fahrer zum Ducati-Werksteam. Diesmal auch ein echter Weltstar, muss man sagen. Aber ganz ehrlich, das ist ja auch irgendwo klar, dass die den schwer halten konnte. Ja, damit sind die zwei größten Puzzlesteine für die Saison 2025 gefallen. Alles, was jetzt noch kommt, ist so Beiwerk. Und wir können ja mal gucken. Ich hatte ja jetzt recht mit Martin und Marquez. Was wird geschehen? Also was wird alles noch passieren im Laufe der Zeit? Und das wird jetzt sozusagen erstmal der zweite Teil des Podcasts werden. Bevor wir jedoch mit diesem zweiten Teil starten, vielleicht auch noch ein paar Worte zu Jorge Martin. Warum war das eigentlich auch abzusehen, dass er nicht kommt? Ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Podcast mal gesagt hatte. Für Jorge Martin war es ja so, ich fand das schon von Anfang an Erpressung von ihm, dass er schon vor 2 Jahren gesagt hat und vor 3 und 4 Jahren, Leute, ich möchte nur ins Werksteam, was anderes kommt für mich nicht in Frage. Das hat für mich ein bisschen das Stigma der Arroganz. Klar, der weiß, was er kann, aber auch ein Marc Marquez musste erstmal, sag ich mal, wieder auf dem Boden der Tatsachen ankommen, musste mal im Privatteam landen, um zu merken, Motorradfahren kann ich, aber ich musste dafür einen Step Back gehen. Jorge Martin hatte bei Ducati nie den besten Ruf. Und auch diese Illoyalität spielt da eine große Rolle. Illoyalität in dem Sinne, dass er von Anfang an klipp und klar geflunkert hat, hier, wenn es nicht läuft, ich bin weg. Dann stellt euch das mal vor beim Arbeitgeber oder so. Na? Ihr seid Arbeitgeber und ihr habt einen Arbeitnehmer. Und ihr zahlt eigentlich sehr gut. Ihr zahlt über Durchschnitt und es gibt vielleicht nur ein Unternehmen oder so, das besser zahlen würde in der Position. Und der sagt, ja, aber diese Marke oder eine andere Marke, die ist besser. Eine andere Firma. Na, und da kann ich mich besser präsentieren. Beispielsweise mal beim Elektriker. Nehmen wir mal Elektriker. Ne? Firma A bist du. Und zwar in der zweiten Etage bekommst, aber die Ausstattung der ersten Etage bloß sozusagen in einer Subfirma und würde ich auch machen. Also wenn ich gleiche Bezahlung bekäme und so Subfirma, wäre ich voll dabei. Aber wollte er nicht. Firma B, vielleicht zahlt die nicht ganz so viel, ist aber halt erste Etage. Spielst du in der ersten Etage mit Firma C das gleiche und Firma D bringt scheiß Leistung, aber zahlt dafür am besten. Also mal salopp gesagt. Und so glaube ich, kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wie sich Ducati gefühlt hat über die vergangenen 2 Jahre. Klar, man lässt damit jetzt vielleicht den tatsächlich besten Mitarbeiter der Firma gehen, aber das war in gewisser Art und Weise auch jedes Mal, wenn Martin so gegengetreten hat, ein Tritt gegen das Management. Und das schaut man sich eben nicht lange an. Insofern fand ich die Wahl für Marquez logischer, weil das ist ein achtmaliger Weltmeister. Wenn jetzt Bagnaia verliert gegen Marc Marquez, dann kann man sagen, hey, Marc Marquez, da kann es noch immer und da kann es mit unserem Bike, cool. Wenn Bagnaia gewinnt, kann man sagen, ey, Bagnaia ist besser als Marquez und es liegt nicht am Motorrad. Also es ist eine Win-Win-Situation, während bei Jorge Martin dann gesagt wird, naja, der Bagnaia, der war anscheinend doch nicht so gut. Und das zählt, glaube ich, auch ein bisschen rein. Also nur ein klein wenig, nur ein klein wenig wohlgemerkt, aber es zählt genug rein, dass es eine Rolle spielt. Und ja, das wollte ich einfach jetzt bloß noch mal kurz loswerden. wie ich zu der Sache stehe, dass Jorge Martin von Ducati dann anscheinend auch richtig fallen gelassen wurde. Es wird gesagt, dass er eigentlich mit dem Management sprechen wollte und die haben den nicht vorgeladen oder nicht vorgelassen. Ja, tätig ich sagen, an dem Zeitpunkt hat er sich verzockt und auch die Entscheidung, und es waren auch einfach so viele Druckentscheidungen, die der getroffen hat, wo man ganz ehrlich sagen soll, ey Junge, chill dein Leben ein klein wenig und nicht so hier, poch, ich will das jetzt wissen, wie das ist. Ich fand, das war Erpressung und Marc Marquez hat gesagt, ja, ich habe drei Optionen. Was das jetzt wird, ist mir eigentlich relativ egal. Hauptsache nicht Pramac, weil Pramac vielleicht zu Yamaha wechselt. Ja, so sieht's aus. Jetzt hab ich natürlich hier schon so eine tolle Vorhersage gemacht. Wer fährt wo nächstes Jahr? Und ich lag richtig, ich hab's euch ja gesagt. Wie sieht's jetzt aus? Wer fährt wo nächstes Jahr? Gehen wir mal die Teams durch. Repsol Honda. Also Luca Marini, der ist gesetzt und Joan Mir, glaube ich nicht. Nee. So desinteressiert habe ich noch nie einen Fahrer erlebt. Ich weiß gar nicht, ist er wieder gestürzt, dieses Rennen? Also es ist inzwischen so ein Running Gag, dass Joan Mir kein Rennen mehr beendet hat seit, keine Ahnung. Also mir fällt jetzt keins ein. Aber doch, er hat diese Saison Rennen beendet, muss man sagen. Ne? Mindestens zwei oder drei müssen das gewesen sein, aber er stürzt halt so unglaublich oft, das kann man sich nicht vorstellen. Und Luca Marini, ich glaube, der hat es realisiert, das war ein Wechsel des Geldes wegen. Hätte ich genauso gemacht. Ich hätte auch gesagt, ey, gebt mir 5 Mille, ich fahre 2 Jahre euer Motorrad, hab vielleicht dann einen gebrochenen Arm mal zwischendurch, aber ich hätte es genauso gemacht und hätte für mein Leben ausgesorgt. Na, legst dann 3 Mille an die Bank, ne? Da kannst du von den Zinsen alleine schon ordentlich leben und die 2 Mille, die kannst du dann mal so über die Jahre ein bisschen verprassen dann. Ey, wie cool ist das bitte? Ne? So, weiter geht's. Juan Zarco ist gesetzt. LCR, glaube ich. Ah, ich würde mir wünschen, ganz ehrlich, weil es einfach auch so ein Running Gag wäre, Taka Nakagami bestimmt noch ein Jahr, aber auch der hat ehrlich gesagt absolut keinen Bock mehr, weil der weiß, woanders wird er nicht unterkommen. Der ist auch jetzt, wie alt, 31, 32 Jahre. Oh, ich werde ja auch bald so alt. Der wird es auch nicht so lange machen. Und ja, es läuft nicht gut für ihn. Also Honda, glaube ich, vielleicht LCR Honda Ai Ogura, auch wenn ich es ihm nicht raten würde, weil Ai Ogura verdient definitiv was Besseres als die derzeitige Honda. Yamaha könnte, ja, Fabio Quartararo und Alex Rins. Ich glaube, da wird sich nichts ändern. Das, was sich ändern könnte, wäre vielleicht ein Kundenteam. Pramac ist da ganz groß im Gespräch und ich vermute fast, dass es so kommen könnte. Da wird man vielleicht Enea Bastianini und Marco Bezzecchi mitbringen. Ich habe keine Ahnung, wer für Pramac nächstes Jahr fährt. Es wäre auch witzig, wenn es Franco Morbidelli ist. Der sagt sich lieber irgendwie MotoGP fahren als gar nicht. Ich würde es ihm nicht raten, aber wer weiß, also da habe ich keine Ahnung, wer nächstes Jahr für Pramac fahren soll. Weil die beiden, vielleicht Fermin, ach nee, der fährt ja für Ducati. Ja, keine Ahnung, wie es ausschauen wird. Na, Fermin Aldeguer, vielleicht für Cresini, wobei man da auch inzwischen sagen muss, hat sich da Ducati verzockt mit dem Fermin Aldeguer, weil das, was der aktuell zeigt, ist so, ja, ich bin schnell. Aber ich bin so fehleranfällig. Also ich bin fehleranfälliger wie die MZ Moto Tour Honda von Martin Wimmer Anfang der 2010er Jahre. So in etwa kann man das vergleichen. Dann haben wir. Ich bin nicht zu Ducati. Wir machen weiter mit KTM. Dort gibt es einige Entwicklungen. Im Werksteam Brad Binder ist, glaube ich, da sicher halbwegs und Pedro Acosta bestätigt. Also ich glaube nicht, dass man alles umwerfen wird, aber Acosta ist halt logisch, ne, weil das ist der Goldjunge gerade. Also wenn der auf einer Ducati sitzen würde, der hätte dieses Jahr die WM gewonnen. Punkt. Da kannst du sagen, was du willst. Weil die KTM dieses Jahr, glaube ich, ein bisschen ein Reinfall ist, was man bis jetzt so mitbekommen hat. Nur Pedro Acosta kommt eben klar damit, weil der kennt das nicht anders. Und die anderen so, meh. Und GasGas soll auch nächstes Jahr verschwinden. Da wird es spannend zu sein, ob man eine Zweitmarke wieder macht. Oder ob man sagt, ja, wir machen mal wieder ein Jahr zwei KTM-Marken. Keine Ahnung, wer dort drauf fahren wird. Enea Bastianini scheint dort gesetzt zu sein, vielleicht. Hatte ich den vorhin bei Pramac Yamaha gesetzt sogar? Keine Ahnung. Enea Bastianini ist anscheinend gesetzt und ich vermute, man wird irgendwie versuchen, den Jack Miller zu halten. Augusto Fernandes mit den Leistungen derzeit ist der raus. Aprilia wissen wir jetzt, Jorge Martin ist gesetzt. Nummer 2, denke ich, wird man mit Maverick Vinales weitermachen. Beziehungsweise die Nummer 1. Das hat ja auch Massimo Rivola gesagt in einem Interview. Für uns ist Maverick Vinales die Nummer 1. Den Nummer 1-Status muss man sich erstmal erarbeiten. Und den hat erstmal Vinales. Ne? Weil man weiß nicht, wie Martin sich entwickeln wird auf der Aprilia. Im zweiten Team, glaube ich, würden Köpfe rollen. Ah, ich wünschte, es wäre Raúl Fernández. Ich mag ihn halt nicht. Aber er wird bleiben. Mit den bisherigen Leistungen wird er bleiben. Und wird weiter Spanier fahren. Und Oliveira wird wahrscheinlich gekickt werden. Weil die Spatzen pfeifen es auch von den Dächern. Man möchte einen amerikanischen Fahrer. Wer ist zurzeit der Einzige, der halbwegs was reißen könnte? Na klar, John Hopkins! Nee, Spaß. John Hopkins. Nee. Obwohl, es wäre cool zu sehen, aber einfach so ein bisschen Nostalgie-Kick und so. Aber wie alt ist John Hopkins jetzt auch bestimmt? 43, 44? Ah, die Zeiten sind vorbei, wo du in dem Alter noch konkurrenzfähig warst. Haben wir ja bei Rossi gesehen, ne? Mitte 30 spätestens ist Schluss. Außer in der Superbike, da kannst du auch noch mit 50 Top 5 Resultate feiern. Troy Bayliss. Wo waren wir jetzt? Ja, Joe Roberts, natürlich. Also, ich denke, er wird einen Platz einnehmen und entweder Raúl Fernández oder Miguel Oliveira, einer von beiden wird fahren und einer wird fliegen. Dann haben wir nur noch die Ducati-Plätze, oder? Ja. Ducati-Werksteam ist klar, Bagnaia, Marc Marquez, braucht man nicht drüber reden. Pramac wissen wir gerade nicht, Cresini. Wird spannend zu sein, ob sich Alex Marquez nochmal halten kann, weil bis jetzt ist es so, eine nicht so tolle Saison für ihn. Und für Fermín Aldeguer geht es, glaube ich, Richtung Cresini dann. Und da wird ein bisschen Unterstützung von Ducati mehr kommen, Richtung Cresini. Dann gibt es nur noch ein Team und das wäre das VR46-Team. Marco Bezzecchi und Fabio Di Gianantonio. Die, glaube ich, sind da auch gesetzt. Interessant wird es natürlich dann zu so sein, wo wird der zukünftige Moto2-Weltmeister unterkommen? Ich glaube, es könnte mal ein Jahr jetzt wieder endlich kommen. Also ich würde es mir einfach mal wünschen, dass die nie sofort aufsteigen nach einem Erfolg, dass die erstmal in der mittleren Kategorie mal bleiben oder in der kleinsten Kategorie wie Daniel Holgado. Sieht man ja auch gerade, dass das vielleicht nicht so schlecht ist. Und dort erstmal Erfahrung sammeln. Ja. Also Sergio Garcia und eigentlich Fermín Aldeguer. Keine Ahnung, wieso man auf die Idee kommt, den so zu hypen. Na, also, weil Bosco Scuro hat momentan glaube ich, das beste Chassis. Das ist ein eigenes Thema, aber Bosco Scuro momentan einfach konkurrenzfähig genug und Kalix, aktuell hat man sich da, glaube ich, so ein bisschen. Ich glaube, seitdem man jetzt diesen Deal hat mit Honda, mit dem Chassis da zu unterstützen, ja, da sind die Ressourcen anders verlagert und das verschiebt aktuell das Kräfteverhältnis etwas. Ist aber auch schön, dass da nicht über Jahrzehnte dann Kalix vorne steht, sondern vielleicht auch mal nach über 10 Jahren vielleicht mal ein Bosco Scuro Weltmeister wird. Ich glaube, Suter war 2012 das letzte Nicht-Kalix-Chassis, was gewonnen hat mit Marc Marquez. Ne? 2011 war das Stefan Bradl mit Kalix, 2010 Moriwaki, Tony Elias. Oder war das eine Kalix bei Stefan Bradl? Ja, ich glaube schon. Ne? Oder war das eine Suter? Ne, ich glaube, es war eine Kalix. Also, ihr merkt auch dort sehr viel Dynamik drin. Also, das sind meine Hot Takes für die MotoGP 2025. Wo man auch lange nichts gehört hat, ist potenzielle Neueinsteiger 2027. Also, wir haben jetzt nächste Woche wieder das Superbike-Wochenende in Misano und mal gucken, ob ich da irgendwas herauslese oder herauskriegen kann von Quotes, ob da vielleicht was geplant ist. Na gut. Ja, dementsprechend, jetzt haben wir eine kleine Sommerpause, weil ja das Kasachstan-Rennen ausfällt, was jetzt auf September gelegt wurde, was garantiert stattfinden wird. Ich habe keine Ahnung, ob das klappen wird. Es ist einfach nur noch ein Trauerspiel, die Dorna mit Strecken. Da regiert das Geld. Alles klar, gut, reicht jetzt. Ich denke, wir haben jetzt ja fast wieder eine halbe Stunde gelabert, auch über das zukünftige MotoGP-Feld. Falls ihr gerne zugehört habt, gebt dem Ganzen doch einen Daumen nach oben. Wenn nicht, ich bin euch auch nicht böse, wenn nicht. Für die Zuhörer auf Spotify, danke, dass ihr das angehört habt und ja, bis zum nächsten Mal. Mal schauen, was dann das Thema wird. Es könnte sein, dass wir dann mal über Superbike sprechen. Und auch dort wird es nämlich höchstwahrscheinlich ab 2027 starke neue Reglementierungen geben. Also bis dahin, ciao und tschüss. Euer Toni.